Welcome back to another.
Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von What's Up Prof.
Hi Martin.
Hallo Walter. Ich bin froh, dass du jetzt wieder ein wenig Stimme hast.
Ja, ein wenig. Sie ist noch nicht ganz zurück. Also habt bitte ein bisschen Nachsicht mit meiner Stimme.
Ja.
Sehen wir, wie es läuft.
Wir vertrauen dem Herrn, dass er dich aufrichtet.
Es wird schon wieder. Es wird schon wieder. Es war eine ziemliche Quälerei, aber es wird schon wieder.
Lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, vielen Dank, dass du uns so sehr dabei hilfst, weiterzumachen. Danke, dass du uns die Gelegenheit gibst, diese Gespräche zu führen. Und danke, dass du uns die Kraft dafür gibst. Bitte sei jetzt bei uns, während wir diese Dinge zeigen, und lass deinen Namen verherrlicht werden. In Jesu Namen. Amen.
Martin, wir sprachen in der letzten Folge über viele Dinge. Und unser kurzes Gespräch über die Apokryphen ließ ein kleines Hornissennest entstehen.
Ja, das hatte ich nicht so heftig erwartet, aber...
Erzähl uns, was passierte.
Nun, einige Kommentare, die wir erhielten, sagten, dass wir nicht zwischen den Apokryphen des Alten Testaments und des Neuen Testaments unterschieden hätten.
Denn die ursprüngliche King James Bibel enthielt auch die Apokryphen des Alten Testaments. Aber die Protestanten kamen zu Sinnen und entfernten sie.
Richtig. Und ich denke, dass sie nicht einmal als inspirierte Schrift angesehen wurden, als sie noch in der King James waren.
Außer in der katholischen Kirche.
Ja, dort schon.
Die katholische Kirche sagt kanonisch, dass sie als kanonisch betrachtet werden müssen. Wenn man sie nicht so sieht, ist man verdammt.
Das ist ein wenig problematisch für die Menschen, die andauernd versuchen, den Apokryphen mehr Geltung zu verschaffen.
Martin, wenn das Tier aus Offenbarung entschlossen ist, etwas hineinzusetzen, das einige ihrer Irrlehren untermauert, aber dem Rest der Schrift widerspricht, sollte man doch sehr misstrauisch werden. Warum sollte man diesem Pfad folgen?
Ja, warum sollte man diesen Weg gehen? Wenn ich mich noch richtig erinnere, sagte ich in dieser Folge auch Folgendes. Wenn man mehr darüber wissen möchte, was mit Israel in der Zeit des Alten Testaments geschah, kann man Patriarchen und Propheten lesen. Das sollte schon einen Hinweis geben, dass wir die alttestamentlichen Apokryphen in der ganzen Diskussion einschlossen. Aber der Klarheit halber dachte ich mir, okay, lasst uns einfach ein paar Bücher der Apokryphen des Alten Testaments betrachten und schauen, was sie sagen. Dann können wir sehen, ob sie in Einklang mit der Schrift stehen.
Nun, lass es mich ziemlich deutlich sagen. Die Apokryphen des Neuen Testaments sind ein Haufen Müll.
Ja.
Und falls es jemand nicht mitbekommen hat, sie sind ein Haufen Müll. Denn sie enthalten absolut irrationalen, unlogischen, unwissenschaftlichen,
unbiblischen
Unsinn.
Nonsense.
Ja.
Aber manche von ihnen sind so nett geschrieben, wie beispielsweise das Buch Henoch, dass sie damit durchkommen, der Schrift zu widersprechen und gerade genug Übereinstimmen und Informationen geben, die so interessant klingen, aber für die eigene Erlösung tatsächlich irrelevant sind.
Richtig.
Dann las ich, dass einige Leute wegen des Wochenzyklus aufgebracht sind, doch ich las bei Ellen White, dass Gott auf wunderbare Weise den Wochenzyklus von Anfang an bewahrte.
Ganz genau.
Sie sah das. Und wenn sie das sah und die Leute sagen, aber das tat er nicht, dann ist Gott entweder unfähig oder sie ist ein falscher Prophet. Eins von beiden.
Eins von beiden. Ich hatte auch eine Diskussion. Denn wenn Gott, wenn der Zyklus verändert wurde, dann stellte das Gott mit dem Manna wieder richtig. Das hatten wir schon öfter erwähnt.
Sehr oft haben wir das behandelt. Aber lass uns diese Sachen anschauen und sehen, worum es dabei geht, bevor wir zu unserem Thema kommen. Martin, meine Stimme ist noch nicht ganz da, also werde ich dich zum Vorleser ernennen.
Ich werde mein Bestes geben. Sehen wir also, was hier vorgeht. Gut, das ist also im Buch Tobit. Der Reisebegleiter, also das ist die Beschreibung des Buchinhalts. Sehen wir uns an, was wir da herausziehen können. Der Reisebegleiter von Tobias auf dieser Reise war der Engel Raphael, obwohl weder Tobit noch Tobias seine Identität kannten. Auf dem Weg nach Midian wurde Tobias beim Baden von einem großen Fisch angegriffen. Der Fisch wurde getötet. Raphael sagte Tobias, er sollte das Herz und die Lunge des Fisches entfernen, denn diese würden nützliche Medizin abgeben. Gleichzeitig bat Tobit dem Herrn, ihm das Leben zu nehmen. In Midian gab es auch eine Frau namens Sarah, die ebenfalls darum bat, zu sterben. Sie hatte 7 Ehemänner verloren, jeden noch in der Hochzeitsnacht. Ein Dämon namens Ashmodai hatte ihre Schlafkammer betreten und jeder dieser Männer umgebracht. Deshalb wollte Sarah sterben. Als Tobias in Midian ankam, wurde er von Raphael dazu gedrängt, Sarah zu heiraten. Anstatt das 8. Opfer des Dämons zu werden, benutzte Tobias Leber und Herz des toten Fisches, um den Dämon aus ihrer Schlafkammer zu vertreiben. Als Tobias und Sarah nach Ninive zurückkehrten, benutzte er einen Teil des Fisches, um auf die Augen seines blinden Vaters zu reiben. Im gleichen Augenblick wurde Tobit von der Blindheit geheilt. Raphael offenbarte darauf Tobit seine wahre Identität. Er war ein von Gott gesandter Engel, um Tobits Gebet zu beantworten. In diesem Buch sind eine Reihe offensichtlicher historischer und geografischer Irrtümer enthalten, wodurch es unmöglich historisch sein kann. Wie angemerkt, findet man auch legendenhafte Elemente in dieser Geschichte. Das ist also ein Kommentar des Schreibers hier.
Martin, wenn dieses Buch inspiriert ist, dann habe ich jeden Respekt vor der Inspiration verloren.
Das Buch scheint mir auch Zauberei zu enthalten. Mit dieser Fischmedizin. Da sind die Medizinmänner in Afrika wohl gut dran.
Ja, wir brauchen also Jesus nicht. Jesus ist derjenige, der Dämonen austreibt. Er ist der Einzige, der das kann. Sogar Gabriel benötigte die Hilfe von Michael. Also Martin, wenn die Leute Gallenblasen oder Herzen von Fischen wollen, können sie es gerne machen. Sie können so viele Fische fangen, wie sie wollen, die Gallenblasen und Herzen herausschneiden und wie Priester hineingehen und sie in kleine Gefäße stecken. Vielleicht mit etwas Rauch und alle Dämonen vertreiben.
Put them in a little bottle with perhaps a little bit of smoke and drive out all the demons if they.
Wenn Sie wirklich denken, dass diese Dummheit funktioniert, können Sie es gerne tun. Also was mich angeht, bin ich davon überzeugt, dass dieses Buch nichts mit der Schrift zu tun hat und keinen Platz in der Schrift hat. Wenn römisch-katholische das mögen, weil ihnen Hokuspokus gefällt, dann ist das ihr Problem.
Richtig. Die Leute können es selbst beurteilen. Lest es. Lasst uns ein anderes Buch ansehen. Das Buch Judith. Judith ist die Erzählung einer jüdischen Frau, die ihr Volk dadurch rettete, dass sie einen Anführer der Feinde tötete. Es scheint keinerlei historische Grundlage für diese Geschichte zu geben. Das Buch enthält eine Anzahl historischer und chronologischer Fehler. Tatsächlich beginnt das Buch Judith mit ein paar offensichtlichen historischen Irrtümern. Da heißt es, es war im 12. Jahr des Nebukadnezar, der in der großen Stadt Ninive als König der Assyrer regierte. Zur gleichen Zeit regierte damals in Ekbatana Arphaxad, der König der Meder. Das ist Judith 1, Vers 1. Nebukadnezar war der König der Babylonier, nicht der Assyrer. Außerdem regierte er in Babylon und nicht in Ninive. Das sind schwere historische Irrtümer, die den legendenhaften Charakter dieses Buches zeigen. Tatsächlich gibt die New American Bible eine römisch-katholische Übersetzung in Bezug auf das Buch Judith Folgendes zu. Jeder Versuch, dieses Buch direkt vor dem Hintergrund der jüdischen Geschichte in Bezug zu den Weltreichen zu lesen, ist zum Scheitern verurteilt. Aus dem Vorwort von Judith. Das bedeutet schlicht, dass die ganze Erzählung des Buches Judith fiktiv ist. Es gibt ein schwerwiegenderes Problem. Laut dem Buch Judith hilft Gott Judith dabei, eine Reihe von Lügen zu erzählen. Judith belügt die Assyrer, indem sie sagt, dass sie sich vor ihrem Volk versteckt. Sobald sie ihr Vertrauen gewinnt, ist es ihr möglich, deren Anführer durch ihren Betrug zu töten.
Nun, ich denke, belassen wir es dabei. Möchtest du noch mehr dazu sagen, Martin?
Ich möchte gar nichts sagen. Ich denke, die Menschen müssen selbst urteilen, was sie davon
möchtest
halten.
Möchtest du lieber das Buch Judith anstatt des Buches Könige als Referenz nehmen?
Möchtest du das Buch Esther durch Judith ersetzen? Nein, ich denke, die Leute können selbst darüber Urteil fällen. Lass uns zu einem weiteren Buch gehen. Dieses Buch ist Bell und der Drache oder Bell und die Schlange. Es besteht aus 2 Geschichten. Diese beiden Erzählungen machen den Götzendienst lächerlich und zeigen, dass die Götter Babylons machtlos sind. In der 2. Geschichte erbittet Daniel vom König die Erlaubnis, den Drachen zu töten, den sie anbeteten. Er sagte, du aber, o König, gib mir Erlaubnis, so will ich den Drachen ohne Schwert und Stock töten. Der König sagte, ich gewähre es dir. Da nahm Daniel Pech, Fett und Haare, kochte diese zusammen, machte Kuchen daraus, warf sie dem Drachen ins Maul, und als der Drache sie gefressen hatte, zerbarst er. Dann rief er aus, seht, das sind eure Götter. Die Babylonier wurden entzürnt, weil Daniel zwei ihrer Götzen vernichtet hatte. Sie überzeugten den König, Daniel in eine Löwengrube zu werfen. Die Geschichte schließt damit, dass sie zeigt, dass Gott Daniel während der 6 Tage, die er in der Grube verbrachte, vor den Löwen beschützte. Am 7. Tag kam der König zur Löwengrube und fand Daniel wohlauf. Bel und der Drache wird in den römisch-katholischen Übersetzungen dem Buch Daniel als Kapitel 14 hinzugefügt. Bei protestantischen Übersetzungen ist es ein eigenes Werk.
Drivel.
Schund.
So erhält man tatsächlich 2 Versionen von der Geschichte über Daniel in der Löwengrube.
In der biblischen wird Daniel in die Löwengrube geworfen.
Warum?
Weil er der wahren Anbetung folgt. Hier gibt es einen Haufen Hokuspokus und Unsinn. Aber wenn man das glauben möchte, kann man das gerne tun.
Aber das passt nicht zum Rest der Bibel.
Nein, warum sollte man diese Bücher dann als Teil des Kanons wollen? Weil sie Hokuspokus unterstützen?
Ja, ich weiß nicht, aber das liegt bei den Lesern und Zuhörern selbst zu entscheiden.
Meinst du wirklich, dass der Drache von einem Kuchen aus Pech, Talg und Haaren zerbürst? Das klingt schon ziemlich nach einem Leckerbissen. Warum sollte er das überhaupt essen?
Oh nein. Lass uns ein anderes Buch ansehen. Das Buch 2. Makkabäer.
Bevor du mit Makkabäer weitermachst, Martin, das sind historische Bücher.
Richtig.
Und ich war immer der Ansicht, wenn man sie als Zusatz lesen will, dann ist das in Ordnung. Aber das ist, wie wenn man der Enzyklopädie Britannica hinzufügen und sagen würde, lies das als Zusatz zur Bibel.
Ja, dann könnte man auch Josephus dazu nehmen.
Richtig. Und sagen, deren Geschichte sei akkurater als die von der Bibel aufgezeichnete Geschichten. Wenn man glaubt, dass die Bibel ein inspiriertes Buch ist, dann müssen andere Bücher anhand dessen beurteilt werden, was in der Bibel steht, und nicht die Bibel nach dem, was in anderen Büchern steht.
Stimmt.
Wenn man eine zusätzliche historische Quelle haben möchte, sollte man eine verwenden, die inspiriert ist. Wenn man das Alte Testament studieren will, haben wir immer ziemlich eindeutig gesagt, dass man die Bücher Patriarchen und Propheten oder Propheten und Könige lesen sollte. Dann hat man etwas, was im Einklang mit den Geschehnissen der Bibel steht und es erweitert, wenn man so will.
Ja, und es erklärt auch sehr gut einiges zu Henoch. Nun, was noch interessant ist, dass viele Leute sagen, okay, aber Judas nimmt Bezug auf Henoch. Es gibt schon einige Verse, die Bezug auf Henoch nehmen. Da habe ich wieder die Frage. Das Buch Henoch stimmt nicht mit der Bibel überein. Dann kann sich das nicht auf dieses Buch beziehen.
Nun, Martin, lass uns einfach diesen Abschnitt in der Bibel lesen.
Ja, machen wir das doch.
Im Buch Judas, Vers 14. Heißt es, von diesen hat aber auch Henoch, der 7. nach Adam. Lass uns gleich hier stehen bleiben. Auf welchen Henoch bezieht es sich?
Auf den Gottesfürchtigen.
Auf den Frommen.
Auf den, der mit Gott wandelte.
Richtig, der 7. nach Adam. Denn der andere Henoch war der Sohn Kains. Der kam von diesem Henoch. Wir haben in vielen Vorträgen deutlich gezeigt, und man kann es auch aus Morals and Dogmas von Albert Pikes herausnehmen, dass die Freimaurer ihre Weisheit von Henoch, dem Sohn Kains, herleiteten. Denn die Chronologie, die Pike benutzt, kann sich nicht auf den guten Henoch beziehen. Sie kann sich nur auf den bösen Henoch, den Sohn Kains, beziehen. Nun, diese Religion des bösen Henoch blieb erhalten und ging wahrscheinlich über Ham zu Nimrod und verbreitete sich weiter. Die Religion der Freimaurer, die luziferisch ist, führt ihre Linie auf Henoch zurück. Wenn man sich die Gottheiten ansieht, die man so hat, beziehen sie sich auf Kain und auf Henoch. Marduk wäre beispielsweise Henoch.
So Marduk will be Henoch, for example. Now,
Hier wird sich jedoch auf Henoch als den siebten nach Adam bezogen. Dieser wurde in den Himmel aufgenommen, ohne dass er den Tod sah. Mit Sicherheit musste Henoch vom Kommen des Herrn weisgesagt haben. Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach: Siehe, der Herr ist gekommen, mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Martin, enthält das irgendetwas, was der Schrift widerspricht?
Nein, es stimmt hundertprozentig mit ihr überein. Und natürlich würde der Henoch, der mit Gott wandelte, alles in Einklang mit der Schrift sagen.
Warum sollte man jetzt in eine tiefe theologische Diskussion um das Buch Henoch einsteigen wollen? Und Petrus kam und unterstützte Judas. Denn sogar damals wird er etwas Gegenwind eingesteckt haben. Und er wiederholte viele der Dinge, ohne das Buch Henoch überhaupt zu erwähnen.
Genau so ist es doch. Und nochmals, das Buch Henoch widerspricht der Bibel. Es kann also nicht das Buch des wahren Henoch sein. Belassen wir
es dabei. Gut, hier haben wir ein historisches Buch. Aber lass uns sehen, welche kleinen zusätzlichen Details in einem historischen Buch auftauchen können.
Genau.
Gut, lesen wir es doch.
2. Makkabäer ist historisch nicht so akkurat wie das Buch 1. Makkabäer. Es hat verschiedene chronologische Irrtümer und enthält eine Reihe von Widersprüchen, wie auch einige fantasievollen und lebhaften Stoff. Der letzte Teil, Kapitel 10, bezieht sich auf den erfolgreichen Feldzug von Judas Makkabäus und die Niederlage Nikandors. Wie schon erwähnt, ist vieles von diesem Material nicht historisch. Römisch-katholische Lehren wie das Fegefeuer, Gebete für die Toten und die Fürsprachetätigkeit verherrlichter Heiliger findet in 2. Makkabäer Unterstützung.
Kannst du sehen, warum die römisch-katholische Kirche sie als Teil des Kanons haben möchte?
Natürlich.
Denn es unterstützt ihre Lehre. Für sie ist die Lehre vom Fegefeuer essentiell. Weil sie ja keine Erlösung in Christus haben. Vergiss nicht, sie leugnen die Versöhnung. Deshalb müssen sie ihre eigenen Sünden reinigen.
So ist es.
Und deshalb brauchen sie ein Fegefeuer. Aber ich brauche kein Fegefeuer. Ich habe Christus.
Das ist der Punkt. Also diese Bücher. Weißt du, woran mich diese Bücher erinnern? Das ist so wie die Serie The Chosen. Man kann es sich ansehen, aber es gibt dafür keine biblische Grundlage.
Nein.
Und die Autoren geben es zu.
Sie benutzen ein Fantasieprodukt. Sie denken sich die Geschichten aus. Wenn es nicht biblisch ist und es einen auf eine Nebenstrecke führt und in eine andere Gedankenwelt versetzt, ganz egal wie fantastisch es sein mag, bin ich nicht daran interessiert.
Für das ist einfach keine Zeit mehr. Studiere die Bibel und den Geist der Weissagung und trag die dreifache Engelsbotschaft nach draußen zu den Leuten.
Und wirf diesen Unsinn hinaus.
Ja.
Martin, die Gefahr dabei ist, dass man den Weg für falsche Lehren öffnet, sobald man externe Quellen nutzt, wie zum Beispiel das Fegefeuer, was eine Schlüssellehre der römisch-katholischen Kirche ist. Es legt die Grundlage für eine vollständig falsche heidnische Religion, die sich auf die Erlösung durch eigene Werke gründet. Richtig? Sobald man anfängt, die Tür dazu zu öffnen, könnte man gleichzeitig die Tür zu einem Lass den Geist führen öffnen.
Das ist wahr, genau.
Und sobald man mit der Lehre Lass den Geist führen anfängt, dann kann man Liebe neu definieren. Dann kann Liebe alles bedeuten. Wenn man nun Bäume liebt, kann man Bäume heiraten. Lass uns nicht zu all den anderen Perversionen gehen, die damit einhergehen.
Nein.
Und schlussendlich, solange man Liebe neu definiert hat, ist alles möglich. Aber lass uns die Lehre links liegen lassen. Die Tür für falsche Lehren zu öffnen, führt zu einer Flut von Kummer.
leads to a floodgate of
woe.
Sicher doch. Weißt du, was interessant ist? Dies ist römisch-katholisch getrieben. Das bedeutet, dass es vom Antichristen getrieben wird.
Ja.
Wenn man sich also irgendwie darauf einlässt, es studiert und man darin zu einem Experten wird, könnte man genauso wie Harry Newman enden und ein Kardinal im System des Antichristen werden.
Man könnte genauso gut ein Kardinal werden. Wir dürfen nie vergessen, dass Rom ein brillantes System ist, weil es zwei Gruppen unterbringen kann.
Oh ja.
Und die beiden Gruppen, die es unterbringt, sind diejenigen, die durch ihre Werke gerettet werden wollen und diejenigen, die in ihren Sünden gerettet werden wollen. Und sie sind Meister darin, beide einzubinden. Wenn man sich das römisch-katholische System ansieht und sich die römisch-katholischen Kardinäle ansieht, die an Schwulenparaden teilnehmen, Abtreibungen fördern und den anderen Haufen dagegen schreit, sieht es wie ein totales Durcheinander aus.
Ja.
Aber dann hat man noch die Ultrakonservativen, diejenigen, die durch ihre Werke gerettet werden wollen, und diejenigen, die in ihren Sünden gerettet werden wollen. Beide Gruppen sind willkommen. Kein Wunder, dass die Tür so weit und breit ist.
Ja, stimmt. Wir haben es viele Male gezeigt, dass sogar andere Religionen im römisch-katholischen System angenommen werden.
Wie weit wird das gehen?
Lasst uns sehen, wie sich das auch in den protestantischen Kirchen verbreitet.
Martin, lies das doch für uns und erzähle uns, was hier vor sich geht.
Da gab es einen interessanten Artikel über eine lutherische Kirche, eine lutherische Kirchengemeinde, die diesen Pride-Monat unterstützte, der abgehalten wurde. All das Woke.
Und man nannte es den Sparkle Creed, das Funkeln
ja,
der Glaubensbekenntnis.
Ja, das in der Kirche vorgelesen wurde. Wir müssen nicht den Artikel lesen, wir können uns ein Video davon ansehen.
Okay.
Also, das war ein wirklich interessanter Artikel und ein Video, das viral ging. Es kam aus einer lutherischen Kirche mit einer Pastorin, die dieses funkelnde Glaubensbekenntnis liest. Jetzt müssen wir herausfinden, was dieses funkelnde Glaubensbekenntnis ist. Lasst uns das hier im zweiten Absatz lesen. Das funkelnde Glaubensbekenntnis ist eine Version des apostolischen Glaubensbekenntnisses, das angepasst wurde, um die LGBTQ+-Community einzuschließen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, den 25. Juni, mit der Co-Pastorin Anna Helgen, die die Gemeinde anführte. Sie liest vor, dass Gott non-binär ist, dass Jesus Christus zwei Väter hat und dass Liebe Liebe ist. Mit dem Aufruf nach Inklusion und Diversität fügte sie hinzu: Ich glaube an die Kirche der Allerheiligen, die so zahlreich, kreativ und widerstandsfähig wie die Quadrate eines AIDS-Quills sind, deren Füße im Schlamm gegründet sind und deren Augen in Bewunderung auf die Sterne blicken.
Nun, unsere Kirche hat von ihren Anfängen her beständig der Formulierung eines Glaubensbekenntnisses widerstanden. Ja, denn sobald man ein Glaubensbekenntnis hat, hat man eigentlich einen Satz an Regeln und Bedingungen geschaffen, über was man in der Bibel glaubt, und man schließt den Heiligen Geist aus, einen weiter anzuleiten, was das Wort tatsächlich sagt.
Advising you as to what the word is actually saying.
So, wir haben kein Glaubensbekenntnis außer der Bibel. Die Bibel ist also unser Glaubensbekenntnis. Und sobald man anfängt, diesen Weg zu betreten, ist am Ende alles erlaubt. Dann kann man Götzen hereinbringen, man kann alles machen, was man möchte. Weil es ja innerhalb des eigenen Rahmens definiert ist und man kann es funkelndes Glaubensbekenntnis nennen.
Weißt du, warum es auch gefährlich ist? Wenn man anfängt, zur offiziellen Position der Kirche zu gehen, können die sich auch schleichend
in Richtung des säkulären Denkens bewegen.
Ja, und die Bibel zur Seite legen.
Besonders wenn es um Gesundheitsthemen oder was auch immer geht. Was immer die Regierung sagt, kann zur Vorlage der Kirche werden. Es kann zur Kirchenordnung werden.
Ja, zur Kirchenordnung.
Und die Kirchenordnung ist nicht unbedingt die biblische Richtlinie.
Genau.
Wir haben also kein Glaubensbekenntnis außer der Bibel.
Also lasst uns dieses Video anschauen, was sie da sagte.
Ich lade euch ein, euch körperlich oder im Geiste zu erheben und unseren Glauben heute mit dem funkelnden Glaubensbekenntnis zu bekennen. Ich glaube an den nicht-binären Gott, dessen Pronomen in der Mehrzahl sind. Ich glaube an Jesus Christus, ihr Kind, der ein großartiges Gewand trug und zwei Väter hatte und jeden als geschwisterliches Kind Gottes sah. Ich glaube an den Regenbogengeist, der unser Bild von einem weißen Licht zertrümmert und es in einen Regenbogen von herrlicher Diversität zerfallen lässt. Ich glaube an die Kirche des Alltagsheiligen, so zahlreich, kreativ und widerstandsfähig wie die Quadrate eines AIDS-Kills, deren Füße in Schlamm gegründet sind und deren Augen in Bewunderung zu den Sternen blicken. Ich glaube an die Berufung für jeden von uns. Liebe ist Liebe ist Liebe. Also lasst uns lieben, Geliebte. Ich glaube, herrlicher Gott, hilf meinem Unglauben. Amen.
Martin, muss man jetzt Jesus neu definieren?
Sie machten das definitiv.
Also Sie definieren ihn neu?
Mhm.
Okay. Wer sollte Jesus für uns definieren?
Die Bibel.
Die Bibel.
Gott selbst.
Ich hörte mir neulich einen Prediger an. Er gefiel mir und ich fand Vergnügen an dem, was er sagte. Wenn ihr wissen wollt, was Gottes Wort sagt, dann lest eure Bibeln. Und wenn ihr hören wollt, was Gott sagt, dann lest sie laut.
Das ist wahr. Das ist sehr gut.
Ja, so und nicht anders sollte es sein.
Das stimmt. Das zeigt einem, wie du es immer formuliert hast, dass es vom Erhabenen zum völlig Lächerlichen geht.
Nun, wenn die Gesellschaft völlig verrückt wird, sind das gute Nachrichten. Denn das sagt uns, wo wir uns im Strom der Zeit befinden.
Das ist richtig.
Lasst uns das ansehen. Wie weit geht es in der Welt noch?
Lass uns über die Miss Niederlande sprechen. Am Wochenende gewann Ricky Valerie Kolle, eine Transgender-Teilnehmerin am Wettbewerb zur Miss Niederlande, den Titel. Also wurde ein biologischer Mann zur Miss Niederlande gewählt und wird jetzt an der Miss Universe-Wahl teilnehmen. Michaela, was sind deine Gedanken dazu?
Ich hoffe, er gewinnt die Miss Universe. Also, ich mache nur Spaß. Also, ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, denn Frauen kämpften so hart dafür, dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Ich schaute mir erst das Bild der Läuferin des Boston Marathon von 1967 an. Es war diese Frau, die von Männern auf der Strecke angegrapscht wird, weil Frauen nicht an Wettkämpfen teilnehmen durften. Da fing es an. Und jetzt sind wir hier und Männer machen bei unserem Sport mit. Ich habe keine Ahnung, wie der Feminismus so weit kommen konnte.
Es ist so verrückt. Und Kat, gerade gestern, Megan Rapinoe, eine der größten weiblichen Sportstars der amerikanischen Geschichte, äußerte sich, als sie sich zurückzog, was ein passendes Timing gewesen sein könnte, denn es wird nicht für sie gelten, und sagte, ich wäre sehr glücklich, wenn Transathletinnen Frauen im Sport kommen und im Team der amerikanischen Frauen spielen. Schön und gut, aber was passiert, wenn es so weit kommt, dass alle 11 biologischen Männer das amerikanische Frauenteam repräsentieren? Das kann doch nicht richtig sein, oder? Also, er hat einen sehr guten Punkt. Einen wirklich sehr guten Punkt bei dieser letzten Aussage. Was, wenn alle Mädels im Team biologische Männer sind?
Lass uns die Football-Teams austauschen und alle Männer zu biologischen Frauen machen. Wäre das nicht interessant?
Also, ich...
Was ist der Teufel, Martin?
Der Meister der Umkehrung.
Was hasst er denn?
Ja, alles, was Gott eingesetzt hat.
Und zwei Einrichtungen hasst er ganz besonders. Zwei, die in Eden gesegnet wurden. Die Ehe
und den Sabbat.
Und diese beiden wird er auf Biegen und Brechen angreifen. Und er macht seinen Job ziemlich gut. Wer sich dabei in Wirklichkeit lächerlich macht, ist die Menschheit, die da mitgeht. Das zeigt einem einfach, wie leicht man sie täuschen kann.
So ist es.
Also Martin, was den Sabbat angeht, wird das der nächste und letzte Angriffspunkt sein. Denn es greift die Autorität Gottes an, richtig?
So ist es.
Der liebe Prinz?
König.
Oh, tut mir leid. Der liebe König Charles. ist der Klimaaktivist. Er glaubt alles, was Al Gore glaubt. Was aber niemand anderes in der Welt, der noch Verstand hat, glaubt. Aber lassen wir es dabei.
Sie haben noch einen Kumpel, den Klimazar der Vereinigten Staaten, John Kerry, dabei.
Ja, und einen Star als Boss, nämlich den Papst selbst.
So ist es.
Lass uns jetzt ansehen, was sie wegen dieser Klimasache machen werden, weil es jetzt zu einem Punkt vorangetrieben werden muss.
Ja, wir sehen es überall. Es wird zum Klimawahnsinn.
Und wir lesen nur so von Hitzewellen. Ich las erst kürzlich, dass der Teer auf den Straßen schmilzt. Wegen der schrecklichen Hitze.
On the roads is melting from the terrible heat.
Martin, als ich in Kapstadt ein Kind war, schmolz der Teer an einem heißen Tag auf der Straße. Wir pflegten damit zu spielen. Weißt du was? Sie machen so einen Hype um Dinge, die auf dieser Erde schon immer stattfanden.
So ist es. Lasst uns sehen, worum es dabei geht. König Charles half dabei, die Klimauhr zu starten. Bei einem Gipfel in London löste es an diesem Nachmittag 150 ähnliche Uhren in größeren Städten überall im Königreich aus, die die Sekunden bis 2030 der geschätzten Frist für das Einschränken des Klimaziels auf 1,5 Grad über den vorindustriellen Stand hinunterzählen. Achten Sie darauf, dass Sie ein Uhrwerk mit Zifferblatt benutzen, wie ein Kompass, fast wie eine Art flache Erde-Tierkreisuhr. Behalten Sie das im Hinterkopf, wenn Sie sich das ansehen, was heute anfängt.
Hitler machte Fehler, und damit werde ich sie korrigieren.
Hitler machte Fehler, und mit diesem Rat des Schicksals werde ich alle korrigieren. Interessante Aussage, wenn man bedenkt, was wir in der Welt gerade miterleben. Ich frage mich, welche Fehler Hitlers er mit dieser Aussage meint. Der ganze Trailer geht mit einem sehr bekannten Lied los. Sympathie für den Teufel.
Ich bin jetzt im Ruhestand.
Sie starten also die Weltuntergangsklimauhr am selben Tag, an dem der Film Das Rad des Schicksals anläuft. Und natürlich ist der Trailer mit Sympathie für den Teufel unterlegt.
Martin, wir sagen schon seit langem, dass es eine luziferische Agenda ist. Und die treibenden Kräfte, die Macher und Gestalter der luziferischen Agenda sind die Jesuiten.
Ja.
Ob es ihnen jetzt gefällt oder nicht.
Punkt.
Es sind die Jesuiten, denn sie hassen die Bibel. Jene giftige Natter, und sie sind auch diejenigen beim Jesuitentheater.
Sie beherrschen alles.
Und geschichtlich wurde die Krone an Rom abgegeben.
So ist es.
Sie sitzt jetzt also durch die Gnade Roms auf den Kopf des lieben König Charles.
So ist es.
Und er dient dem Drachen. Und der Drache ist ein Symbol für Rom. Wir haben also all diese interessanten Sachen und dann hat man die Skulls and Bones Meister. All diese Strippenzieher und Marionetten befinden sich alle im gleichen Zug und sie führen zu einer Sache. Klima-Lockdowns und Klima-Ruhetage.
Ja.
Sprich Sonntage.
Das wird kommen.
Lasst uns sehen, was Fox News zu John Kerry zu sagen hat. Es ist interessant, dass sie ihn den Klimazaren nennen. Aber welches Lied singt er?
Das des Vatikan.
Er singt das Lied des Vatikans. Er rührt die Trommel für den Vatikan. Er ist also in Wirklichkeit der Trommler des Vatikan.
Das ist er, sehr gut. Weißt du noch das Video, das wir schon öfters zeigten, worin er sagte, dass der Papst der moralische Führer der ganzen Welt sei?
Ja, die ganze Welt. Lass also diese Knochenmänner ihre Knochen werfen. Schauen wir es uns an.
John Kerry hat eine neue Klimazielscheibe. Bauern. Also ich kenne die ganze Geschichte schon, aber vielleicht können Sie es unseren Zuschauern erklären. Ich werde es versuchen. Unser furchtloser Klimazar, der übrigens mit seinem Privatjet überall in der Welt herumfliegt, zielt jetzt auf Farmer, weil sie, wie er sagt, die Umwelt verschmutzen. Mr. Kerry behauptet, dass die landwirtschaftliche Produktion 33% der weltweiten Treibhausgasemissionen schafft. Der Kampf gegen den Klimawandel kann nicht bewältigt werden, ohne das Handeln der Farmer anzusprechen. Tatsächlich weigert Kerry sich, es weiterhin Klimawandel zu nennen. Er sagt, es ist eine Klimakrise. Kerry sagt, dass allein die Emissionen aus der Nahrungsproduktion Berechnungen zufolge bis zum Jahr 2050 ein halbes Grad Erwärmung verursachen sollte. Der ehemalige Außenminister sagte, dass Leben von der Entwicklung notwendiger Mittel durch Spitzenpolitiker und Wissenschaftler abhängen, um die Emissionen der Landwirtschaft zu verringern. Es dreht sich alles um die Kühe. Heute sprechen wir über die Rolle von Ihnen, den Bauern, beim grünen Wandel. Ihre Rolle ist extrem einfach. Sie müssen verschwinden. Warum? Weil Sie die neue, verrückte Ideologie der totalen Kontrolle der EU über Ihre Bevölkerung stören, für die in naher Zukunft die einzige Nahrung künstlich geschaffene Nahrungsmittel sein wird, ergänzt durch importierte Insekten aus dem Osten. Nur die Reichen werden noch normale, biologische Lebensmittel kaufen und essen können. Der Krieg gegen die Bauern begann in den Niederlanden. Dort wollen sie durch die Rechtslage den Bauern das Land wegnehmen und dem Bausektor geben. Denn angeblich ist die Landwirtschaft gefährlich für das Land und die Bevölkerung. Sie kämpfen und die Bauern in Kroatien und anderen EU-Ländern werden auch nicht aufgeben.
Nun, Martin, die Landwirtschaft muss verschwinden. Sie kämpfen gegen die Bibel, denn die Bibel sagt, dass Saat und Ernte nicht aufhören werden.
Es ist interessant, dass der Geist der Weissagung uns auch sagt, dass wir ein Stück Land erwerben sollen, um dort unser eigenes Obst und Gemüse anzubauen. Was ist die Situation bei den Bauern in Südafrika? Sie wollen einen weghaben.
Ja.
Der Teufel macht es einem also zunehmend schwerer, das zu tun, was einem die Bibel und der Geist der Weissagung sagen.
Richtig. Das ist also die Agenda von Kaufen und Verkaufen, der totalen Kontrolle. Das sagte er tatsächlich. Es geht alles um Kontrolle. Und sie sind auch hinter den Geräten her. Ich sehe, dass Biden erst sagte, dass er das Programm dort verbessern will. Also werden die eigenen Gasherde und all diese Dinge verschwinden müssen, denn sie tragen zum Schmelzen des Teers an einem heißen Sommertag bei, wie er es schon seit den letzten Hunderte von Jahren tat. Doch belassen wir es dabei. Aber Martin, lass uns das alberne Zeug ansehen, was sie machen. Aber vergessen wir dabei nie, dass wir es aus einer biblischen Perspektive betrachten. Ganz egal, wie lächerlich es aussieht, ganz egal, wie sehr es einen aufregt, ganz egal, wie wütend man darüber werden möchte. Es ist Teil der Prophetie, auf die wir zusteuern. Lass es uns also annehmen.
So ist es.
Nicht annehmen im Sinne von es unterstützen, sondern so annehmen, dass man die Menschheit davor warnt, wohin wir gehen.
So ist das, ja. Du hast erwähnt, dass sie Gas und all dem ein Ende machen wollen. In London ist es auch sehr ernst. Momentan keine Holzfeuer, keine Gasherde und Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 20 Meilen pro Stunde.
Das wird sehr interessant und spaßig zu sehen, wie sie das in Afrika einführen wollen und den Leuten sagen, kein Holz mehr zu verbrennen und damit die Lebensader des ganzen afrikanischen Kontinents zu zerstören.
Das wird interessant werden.
Sehen wir doch, was geschieht. Weißt du, sie haben sie dazu gebracht, mitten im Nirgendwo Masken zu tragen, was überhaupt keinen Zweck diente. Es war völlig lächerlich, aber dennoch.
Wir werden sehen, wie viele Leute bei dieser Sache mitmachen. Aber jetzt haben wir Nigel Farage, der uns ein wenig mehr erzählen wird, was passiert.
Ja, wir steuern auf Klimalockdowns zu. Und Klimalockdowns werden zu Sonntagsgesetzen führen.
So ist es.
Lass es uns ansehen.
Könnten Klimalockdowns am Horizont auftauchen? Laut Nigel Farage lautet die Antwort ja.
Diesen Dienstag sagt Bürgermeister Kahn, dass die Londoner Luftqualität schlecht sein wird, und zwar deshalb, weil der Sommer endlich auf unserer kleinen Insel angekommen ist. Gut, also sagt er, bitte nutzen Sie Ihr Auto nicht, außer es ist unbedingt nötig. Lassen Sie Ihr Auto nicht leer laufen, verbrennen Sie kein Holz und so weiter und so fort. Nun, wenn ich Ihnen vor 4 Jahren gesagt hätte, dass wir wegen eines aus China kommenden, grippeähnlichen Virus in Lockdown gehen müssen, hätten Sie mir in diesem Programm nicht geglaubt. Und ich sage Ihnen hier und jetzt, dass wir im Namen des Klimawandels, im Namen der Umweltverschmutzung, in London mit Sicherheit in den nächsten paar Jahren einen Zeitraum haben werden, in dem der Bürgermeister sagt, Sie dürfen Ihr Auto nicht benutzen. Die Luftqualität ist so schlecht, dass Sie zu Hause bleiben müssen. Da geht es nicht um Umweltverschmutzung, es geht nicht um den Klimawandel. Es geht darum, unser Leben zu kontrollieren. Wir werden wie China. Und denken Sie nicht, dass es nicht zu Ihnen kommen wird, denn das wird es.
Es ist die gleiche Panikmache und dieselbe Hysteriehetze, die Sie anwandten, um Menschen während Covid mit Angst zum Schweigen und Gehorsam zu bringen. Angst ist gleich Kontrolle und Kontrolle ist gleich Macht. Und keiner sollte darauf hereinfallen.
So wie Angst da benutzt wurde, war außergewöhnlich. Millionen unserer älteren Menschen schlossen sich zu Hause ein, schlossen sich vor ihren Kindern, Enkeln, Nachbarn und ihren Freunden weg, weil ihnen Werbeanzeigen der Regierung sagten, wenn sie zur Haustür hinausgehen, sterben sie vielleicht. Sie machen es bei Covid, sie werden es beim Klima und bei der Umweltverschmutzung so machen. Das Besorgniserregende dabei ist, wie wenig der sogenannten konservativen Politiker und Kommentatoren bereit sind, dem die Stirn zu bieten.
Ja.
Das besorgt mich am allermeisten. Ja, das ist faszinierend. Man hat Leute, die frei geboren und so willig sind, ihre Freiheiten aufzugeben, so verrückte Vorschriften zu akzeptieren, wie 20 Meilen pro Stunde zu fahren. Vielleicht wollen sie mit einem kleinen Roller fahren. Mehr Leute müssen dagegen aufstehen und die rechten Parteien müssen diese verrückten Umweltleute zurückdrängen.
Weil diese Konservativen, die nicht dagegen aufstehen werden, Teil der Elite sind. Deswegen, weil diese Regeln nicht für sie gelten werden. Weißt du, es ist alles ein großer Verein.
Das ist es. Sie werden verschiedene Schreckgeschichten darüber gesehen haben. Oh, da kommt eine neue Pandemie, die nächste wird noch schlimmer. So etwas werden Sie schon gesehen haben. Aber Sie werden nicht viel darüber gelesen haben, wie die Weltgesundheitsorganisation, wovor ich hier schon viele Male warnte, dringend irgendeinen globalen Pandemievertrag haben will, mit dem die WHO den einzelnen Ländern sagen könnte, weil sie die Macht haben wird, dass dieser Bundesstaat oder jene Nation oder Land oder was auch immer sich in einer pandemischen Situation befindet und einen Lockdown haben muss. Sogar wenn diese Macht sagt, nein, das tun wir nicht oder Einwände hat. Die Angst herrscht, dass es so schlimm werden könnte. Man diskutiert darüber, ob das die Agenda sein wird. Wir müssen bei so vielen Dingen aufpassen. Die Leute müssen wachsam sein, aber man kennt die Verschwörungstheoretiker, Spinner und derartiges. Doch die grundsätzliche Idee dahinter ist, dass Freiheit irgendwie das Problem ist. Das ist das Thema bei so vielen Dingen, die uns begegnen. Ob das die Pandemie ist oder Klimakrise, wenn man es in Anführungszeichen so nennen will. Egal bei welchem Thema, ärgern sich die Regulatoren darüber, dass die Leute zu viel Freiheit haben. Wir werden das bald sehen. Wir sahen, wie der Klimarat die Woche damit herauskam. Nun, um die Klimasache zu bekämpfen, müssen wir nicht nur auf E-Autos umsteigen, aber wir brauchen auch nur halb so viele Autos und halb so viele Fahrten. Wir müssen uns nach dem Fahrplan der öffentlichen Verkehrsmittel richten. Wir sehen das eine Stufe nach der anderen. Da müssen die Leute wirklich wachsam sein. Nicht Freiheit ist das Problem. Es sind immer die Leute, die einem die eigene Wahrheit wegnehmen wollen. Genau, wir leben jetzt in einer Welt, in der es in Wirklichkeit nicht um links oder rechts geht, sondern Autoritarismus versus Freiheit, so wie James sagt. Oder das Kollektiv, das sarkastisch übergeordnete Wahl versus Freiheit des Einzelnen, eigene Entscheidungen zu treffen, das wir bei Covid sahen. Deshalb brauchen wir, wie Rita sagte, eine Untersuchungskommission, um herauszufinden, was wirklich während Covid geschah. Wir brauchen so eine Untersuchungskommission darüber, was wirklich passierte, was genau mit unserer Freiheit passierte und zu welchem Preis das kam. Deshalb erkläre ich hoffnungsvoll, dass Covid-19 als globaler gesundheitlicher Notfall vorbei ist. Dennoch bedeutet das nicht, dass Covid-19 als globale gesundheitliche Bedrohung vorüber ist. Letzte Woche forderte Covid-19 alle 3 Minuten Leben. Und das sind nur die, von denen wir wissen. Während wir sprechen, kämpfen Tausende von Menschen auf Intensivstationen rund um den Globus um ihr Leben. Und Millionen von Leben mit den belasteten Auswirkungen eines Post-Covid-19-Zustandes. Dieser Virus ist hier, um zu bleiben.
Martin, lass uns etwas sehr deutlich machen. Sie halten alle nach dem Feind Ausschau. Der Feind ist irgendeine vage Macht da draußen, die einem die Freiheit wegnehmen will. Die einzige Organisation, die einem wirklich die Freiheit wegnehmen und ihre ursprüngliche Macht wiedererlangen will, ist das Tiers Offenbarung.
So ist es.
Wenn die Leute ein wenig Recherche betreiben und sich all die Macher und Gestalter in den Regierungen ansehen würden, egal in welchem Bereich, ob es jetzt der Sport ist,
Wir müssen darüber sprechen.
Ob es der Sport ist, ob es der Welt der Gesundheit ist, ob es die Bankenkartelle sind, ob es Big Business ist, ob es die Regierung ist, ob es die Vereinten Nationen sind. Wer sind da die Macher und Gestalter? Schau sie dir an. Woher kommen sie? Man wird herausfinden, dass sie entweder zu den Malteserrittern gehören, entweder sind die Ritter von Malta, oder sie gehören zu Opus Dei. Oder sie sind Jesuiten und sie werden von den Jesuiten belohnt. Nehmen wir beispielsweise Fauci.
Oh ja.
Wurde er nicht gerade zu einem wunderbaren, erstklassigen Professor at Georgetown gemacht? Für eine Arbeit, die er wunderbar erledigte, während jeder sagte, dass alles, was er tat, völlig lächerlich war? Aber er erhält eine Anerkennung, richtig?
Von wem?
Ja, von wem? Wenn man ein Ritter ist, gehört man zum Militär und erhält militärische Aufträge. Wir sagten das schon mal. Von wem erhält man Aufträge? Man empfängt den Auftrag von seinem General.
So ist es.
Wo ist der General der Malteserritter? Und wem schwören sie Treue? Sie schwören dem Papst die Treue. Aber sie erhalten ihre Aufträge von einem General, richtig?
Ja.
Der zufälligerweise der schwarze Papst ist. Okay, wenn man sich jetzt die Könige der Welt ansieht, einschließlich des lieben König Charles, trägt er nicht ein Malteserkreuz?
Ja.
Also steht er mit dem Malteserorden in Verbindung. Und der Malteserorden ist ein militärischer Orden, der dem Papst unterstellt ist.
Genauso ist es mit dem Hosenbandorden.
Egal, welchen Orden man nehmen will.
Alle.
Sie können ihre Strumpfbänder tragen, sie können machen, was sie wollen. Sie können bei ihren kleinen Treffen sitzen und ob sie jetzt Bilderberger oder was auch immer sind, Fazit ist doch, wer fing mit den Bilderbergern an? War das nicht Josef Rettinger, ein Jesuit?
Ja.
Also hinter all diesen Sachen steckt die römisch-katholische Hierarchie. Wenn die Leute das nicht sehen wollen, sind sie blind.
Ja, wie du schon vorher erwähntest, wie sie beherrschten 1260 Jahre lang diese Erde.
Und sie wollen es wieder beherrschen.
Genau.
Was müssen sie machen, um das zu tun? Sie müssen einen in die Unterwerfung niederknüppeln und man muss ihr Malzeichen annehmen. Und man muss ihre Lehre akzeptieren, man muss sie bewundern und wie sie denken. Ich weigere mich, sie zu bewundern und wie sie zu denken. Und ich werde ihr Malzeichen nicht annehmen.
Sicher nicht.
Aber sie sind entschlossen, es zu tun. Die Bibel sagt, dass sie Bankenwesen kontrollieren, weil man nicht kaufen oder verkaufen können wird.
Ja.
Sie werden alles kontrollieren können, was man macht. Der nächste Punkt wäre, ob sie einem ins Bankkonto spähen und tun können, was immer sie möchten.
Ja, schau doch, was einige der bekannten Nachrichtensprecher oder diese Leute sagen. Sie sehen, dass hier etwas falsch läuft.
Aber sie wissen nicht, was.
Aber sie wissen nicht, wer. Wie du sagtest, sie sehen nur die Schachfigur.
Ja.
Den Untergebenen. Und sie denken, das ist die Elite. Doch diese Elite antwortet dem System.
Genau.
Dieser Nigel Farage, den Artikel, den wir hier haben, geht über ihn und seine Bank. Sein Konto wurde geschlossen.
Sie schlossen sein Bankkonto, weil er im landesweiten Fernsehen etwas sagte. Martin, sind unsere Bankkonten also sicher?
Nein, das kann gar nicht sein, niemals.
Gut, lies uns vor, was da steht.
Ja, die erschreckende Zunahme der Kontoschließung. Letzte Woche gab der frühere führende Kopf des Brexit, Nigel Farage, bekannt, dass sein mehr als 40 Jahre altes bestehendes Bankkonto bei Couts gegen seinen Willen und ohne wirkliche Erklärung geschlossen wurde. Das Motiv könnte politischer Natur gewesen sein, spekulierte er. Vielleicht hatte Couts, die angesehene Privatbank für die Reichen, ein Exempel wegen seiner Unterstützung des Brexit statuiert. Farage sagte weiter aus, dass 9 andere Banken ihn als Kunden ebenfalls abgelehnt hatten. Das sieht nach einem möglichen Fall der als Debanking bekannten Praxis aus, wenn Einzelpersonen wegen deren Ansichten Bankdienste vorenthalten werden.
Lass uns hier innehalten.
Ja.
Sagt die Bibel, dass das geschehen wird?
Genau. Genau das, was passieren wird.
Können sie das tun?
Sie tun es schon.
Nach welcher Pfeife tanzen die Banken?
Sie gehen zurück zum Vatikan.
Sie tanzen nach der Pfeife des Vatikan, weil der Vatikan sie kontrolliert.
Genau, der Vatikan ist also für den Klimawandel.
Alles kommt zusammen.
Wenn man nun dagegen ist, könnte man Schwierigkeiten bekommen.
Lies bitte weiter.
Nach Stand der Dinge wissen wir nicht genau, warum Farages Konto geschlossen wurde. Aber wir wissen sehr wohl, dass er nicht der Einzige ist, der aussagt, Debanking erlebt zu haben. Tatsächlich sind im Verlauf der vergangenen Woche zahlreiche Fälle von Menschen aufgetaucht, denen anscheinend aufgrund ihrer politischen Ansichten Bankdienste verweigert wurden. Das schließt Aktivisten, Elternvereine und sogar Menschen ganz ohne politischen Hintergrund ein.
Gut, es ist immer unsere Motivation zu zeigen, dass wir auf die Prophetie zusteuern. Ich wünschte, die Leute würden verstehen, wo wir uns im Strom der Zeit befinden.
Das ist ernst.
Es ist sehr ernst. Und es kann nicht sehr viel länger weitergehen. Ich hoffe tatsächlich, dass es nicht für sehr viel länger weitergeht. Denn ich kann die Idioten nicht länger aushalten.
Das ist wahr, denn die Leute sind so leichtgläubig und werden einfach in diese Lügenflut hineingeschwemmt.
Ja, und in eine Flut der Lügen. Wer war der Vater der Lügen? Ja,
Satan.
Die Bibel sagt, dass die Wahrheit zu Boden geworfen wurde.
Das ist wahr.
Martin, lass uns hören, was der Bürgermeister von New York zu sagen hat.
Und das ist ein bedeutsamer Augenblick. Wir wollen zurückblicken, was wir hier in New York und in London tun und wie das unsere bisherige Denkweise beeinflusst. Es wird für viele auch ein unbequemer Moment sein. Es ist leicht, über Emissionen zu sprechen, die von Fahrzeugen ausgeht und wie es unseren CO2-Fußabdruck beeinflusst. Es ist leicht, über Emissionen zu sprechen, die von Gebäuden stammen und wie sich das auf unsere Umwelt und das Klima auswirkt. Aber jetzt müssen wir über Rindfleisch sprechen. Ich weiß nicht, ob die Menschen wirklich bereit für diese Unterhaltung sind. Wir können uns keinerlei Heuchelei leisten, wobei wir sicherstellen, dass wir örtliche Gesetze machen, um uns mit Emissionen zu befassen, die von fossilen Brennstoffen ausgehen, aber nicht willens sind, eine Unterhaltung darüber zu führen, was Nahrungsmittel uns antun. Heute sagen wir den New Yorkern und tatsächlich dem ganzen Globus, dass es Auswirkungen auf unseren Planeten hat. Ich sage immer, dass wir zwei Mütter haben. Eine brachte uns zur Welt, die andere erhält uns. Und wir sind dabei, diejenige, die uns erhält, aufgrund des von uns verzehrten Essens zu zerstören. Wir führen die Welt an und stellen sicher, dass wir den Klimawandel bekämpfen. Wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, muss es durch Ehrlichkeit erreicht werden. Man kann die drittgrößte Ursache für den Klimawandel nicht unerwähnt lassen. Wenn man einen Vergleich zieht, liegen die Zahlen, was Nahrungsmittel im Vergleich zum Transportwesen betragen, extrem eng beieinander. Sie liegen fast gleich. Wir können nicht über Autos reden, wir können nicht über Gebäude sprechen, wenn wir nicht über Nahrung sprechen, die auch zu dieser Krise beitragen. Heute sagen wir den New Yorkern, denen es mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe, unsere Umwelt aufzuräumen, ernst ist, dass wir jetzt einen neuen Fokus haben, der auch die Nahrung beinhalten muss.
Reiht sich das in die biblische Prophetie ein?
Ja.
Alles ist da.
Alles rückt. Nun, es rückte schon seit ein paar Jahren alles an seinen Platz.
Übrigens habe ich keine zwei Mütter. Ich habe eine. Eine Mutter.
Es ist nicht verrückt. Man hat diese anderen Leute, die sagen, dass Jesus zwei Väter hätte. Jetzt hat man noch eine neue Mutter.
Nun, der Einzige, der zwei Väter hatte, bin ich. Ich habe einen irdischen Vater und ich habe einen himmlischen Vater. Aber was zwei Mütter angeht, vergiss es. Nun, einige dieser Dinge werden bei Treffen diskutiert, an denen nicht jeder teilnimmt oder nicht einmal davon hört. Doch die Macher und Gestalter treffen Entscheidungen. Diese Kongressabgeordnete nahm an einem dieser Treffen teil und wird davon berichten. Sie wurde durch die Aussage dort ziemlich alarmiert. Doch in den Medien wurde nie etwas darüber gesagt.
Stimmt. Wir hörten vorhin auf Sky News aus Australien, dass er diesen Vertrag mit der Weltgesundheitsorganisation erwähnte. Wir erwähnten ihn vorher auch schon, aber lass uns hören, was er tatsächlich beinhaltet. Frau Kongressabgeordnete Bachmann, erzählen Sie uns doch ein wenig von Ihren Erfahrungen, als Sie nach Genf in die Schweiz gingen und zumindest Teil der Zuhörerschaft waren, die all dem lauschten, was bei der WHO vor sich ging.
Das hat für jeden auf dieser Erde so tiefgehende Konsequenzen, denn der angestrebte Plan ist, dass jeder Mensch auf dieser Welt unter die Herrschaft und Kontrolle der Weltgesundheitsorganisation kommt. Erst diesen Montag, also eine Woche nachdem die WHO-Versammlung schloss, kam eine wirkliche Bombe. Ein Pressetext heraus, der besagt, dass die Europäische Union schon einen globalen digitalen Pass entwickelt hat, der die Fähigkeit der Menschen, Transportmittel zu benutzen, einschränkt und auch unsere Gesundheitsthemen regeln würde. Dieser globale digitale Pass, der letztlich ein QR-Code auf Ihrem Handy wäre, der Einzelne müsste die Vorschriften der WHO befolgen, um reisen zu können und um sich frei bewegen zu können. Also das wurde am Montag bekannt gegeben. Sie warteten nicht, bis Zusätze oder ein globaler Vertrag verabschiedet wurden. Sie gaben bekannt, dass die WHO das übernimmt, was Europa entwickelte. Das deckt bereits 80 von 194 Ländern ab. Die Frage ist jetzt, wann die Vereinigten Staaten in dieses System hineingehen werden. Denn so setzt man eine globale Regierung durch. Durch diesen globalen digitalen Pass ist es eine Realität. Am Montag wurde es bekannt gegeben und die WHO wird den europäischen digitalen Pass übernehmen. Sie stellten auch fest, dass das der erste Baustein wäre, vermutlich um digitale Währung, digitale Krankenakten und unser ganzes Leben am Ende in diesen digitalen QR-Code zusammenzuschmelzen. Sie sagten, dass das Datum des Inkraftsetzens der Juni 2023 sein wird. Das heißt gerade jetzt. Dieser globale digitale Pass ist jetzt in Kraft getreten. Es wird von jetzt an kein Jahr dauern, dass unsere Leben völlig umgekrempelt sind, wenn kein Wunder oder Eingreifen durch Gottes Hand geschieht. Wir betrachten hier weniger als ein Jahr bis zu dem Punkt, an dem wir diesen kompletten digitalen Pass umgesetzt und für jeden in der Welt in Kraft gesetzt haben werden. Es wurde also vorgesehen, es wurde geschaffen, es bleibt noch die Sache, jeden dabei an Bord zu bekommen. Wenn man sich die 307 vorgeschlagenen Zusätze zu den internationalen Gesundheitsregeln und den globalen Pandemievertrag ansieht, sieht beides eine Pflicht der Mitgliedstaaten zur Befolgung vor. Sie sprechen darüber, wie sie den Mitgliedern die Befolgung vorschreiben, aber sie sprechen auch davon, dass sie Gremien haben, um jeden davon abzuhalten, darüber zu sprechen. Es ist wirklich schockierend, wenn man daran denkt, dass die Mainstream-Medien nicht darüber gesprochen haben, auch die Kabelmedien und die sozialen Medien nicht. Und doch hört man durch alternative Medienquellen wie Ihre, dass mehr als die Hälfte der Leute dem System nicht mehr trauen. Sie wissen, dass da etwas dran ist. Nur durch die alternativen Medien. Deshalb sehen die globalen Zusätze und der Pandemievertrag vor, sogar die alternativen Medien dicht zu machen. Jeder muss der Botschaft zustimmen, die von der globalen Regierung herausgegeben wird. Und es wird noch dieses Jahr losgehen, dass sie mit diesen Einschränkungen zur Redefreiheit beginnen. Deshalb sollen wir unsere Rede nutzen, solange wir es können.
Martin, nutzen wir unsere Rede, solange wir es noch können. Was ist mit dem zeitlichen Rahmen? Haben wir noch haufenweise Zeit, richtig?
Es ist schon da.
Richtig. Wenn wir also keine Zeit mehr haben, sollten wir dann nicht doppelt oder dreifache Anstrengungen unternehmen, um die Botschaft hinauszutragen?
Ja, definitiv.
Ich glaube, dass nicht mehr viel Zeit für öffentliche Evangelisationen bleibt.
Nein, auch nicht für Medien. Nun, ich bezweifle, dass noch irgendetwas lang andauern wird, um die Botschaft hinauszutragen, wie etwa diese Plattformen.
Gut. Wie war es im Mittelalter? Tolerierte die römisch-katholische Kirche eine Abweichung?
Nein, nicht ein bisschen.
Wer holte einen ab?
Die Inquisition.
Gut. Es gab also keine Abweichung. Kontrollierten sie jeden Aspekt?
Jeder einzelne Aspekt des Lebens wurde kontrolliert.
Martin?
Martin, dieses System ist ein gefälschtes System. Es ist ein System, das die wahre Herrschaft Gottes nachahmt. Der Unterschied ist, dass Gottes Herrschaft auf Agape basiert. Agape ist selbstlose Liebe. Ihr System gründet sich auf deren Anführer, der ein Lügner von Anfang an war und dazu ein Mörder. Und er ist die personifizierte Selbstsucht. Beide Systeme haben Kontrolle. Beide Systeme fordern Gehorsam. Gott fordert Gehorsam. Und er sagt, wenn ihr mein Gesetz nicht haltet, werdet ihr sterben. Gott fordert absoluten Gehorsam. Aber die Grundlage für den angeforderten Gehorsam ist Liebe. Der andere fordert auch absoluten Gehorsam. Hat Gottes System einen rechten Arm?
Ja.
Es hat die Gesundheitsbotschaft. Hat das andere System eine Gesundheitsbotschaft?
Ja.
Wird Gott einem jemals zwingen?
Nein.
Wird das andere System einen zwingen?
Ja.
Ist Gottes System richtig?
Ja.
Denn Gott weiß, was er macht. Stimmt's? Er setzt es ein und er entwarf uns.
Und er tut es zu unserem Besten.
Richtig. Das Tier möchte absolute Kontrolle. Das Tier will Anbetung. Wenn er schon dein Herz nicht zu seiner Anbetung hin verändern kann, muss er dein Verhalten ändern, um ihn anzubeten.
Ja.
Wenn er einen dazu bringt, ihm zu gehorchen.
Auch wenn dein Herz nicht dabei ist,
spielt das keine Rolle. Denn wem man gehorcht, dem dient man in Wirklichkeit. Das bedeutet, dass man ihn anbetet. Man hat einen Götzen gewählt.
Die Sache mit Gott kennt dein Herz geht nicht. Es hilft nicht. Es hat keine Grundlage.
Es geht nicht.
Wenn die eigenen Früchte es nicht aussagen.
Man muss die Frucht haben.
So, Martin?
Nun, Martin, die Welt befindet sich im letzten Abschnitt eines Konflikts zwischen zwei Ideologien.
Dieses System beginnt einen eisernen Griff nach allen zu haben.
Wurden Sie gewarnt?
Ja.
Gott stellt also sicher, dass die Menschen die Warnung hören. Was ist mit diesem Dr. Martin? Stellte er eindeutig fest, was vor sich geht?
Er warnte sie schon vor 10 Jahren.
In Parlamenten und in der Öffentlichkeit. Lass es uns einfach hören.
Für mich ist es ein besonders interessanter Ort, an dem ich heute sitze. Angesichts der Tatsache, dass ich schon vor einem Jahrzehnt auf demselben Sessel hier vor dem Europäischen Parlament saß. Damals warnte ich die Welt davor, was kommen würde. Ich drängte dieses Gremium und die Menschen überall auf der Welt dazu, dass es fatale Konsequenzen hat, wenn man die Natur als Waffe gegen die Menschen richtet. Tragischerweise sitze ich heute hier mit einem Satz, den ich nicht gerne ausspreche. Ich habe es Ihnen gesagt. 1990 fand man heraus, dass es ein Problem bei Impfungen gab. Sie funktionierten nicht. Von 1990 bis 2018 kam jede Veröffentlichung zu dem Schluss, dass das Coronavirus dem Impfpuls entkommt. Denn es verändert sich und mutiert zu schnell, als dass Impfungen wirksam wären. Und seit 1990 bis 2018 ist das die publizierte Wissenschaft, meine Damen und Herren. Das bedeutet, der Wissenschaft folgen und nicht von Pharmaunternehmen dafür bezahlt werden. Das sind Veröffentlichungen, die unabhängige wissenschaftliche Forschung darstellen und unmissverständlich zeigen, einschließlich den Versuchen der Chimärenmodifikation, die von Ralph Barrick an der Universität von North Carolina, Campbell Hill unternommen wurden. Sie alle zeigen, Impfungen funktionieren beim Coronavirus nicht. Denn 2002 patentierte die Universität von North Carolina, Campbell Hill, ich zitiere, einen infektiösen, replikationsdefekten Klon des Coronavirus. Infektiös Replikationsdefekt bedeutet, es ist eine Waffe. Das bedeutet etwas, das dafür gedacht ist, sich ein Individuum als Ziel zu nehmen, aber keinen Kollateralschaden bei anderen Individuen zu haben. Das bedeutet infektiös Replikationsdefekt. Dieses Patent wurde 2002 eingereicht, erarbeitet durch eine Finanzierung von Anthony Fauci's NIAID von 1999 bis 2002. Und diese Arbeit, die an der Universität von North Carolina Campbell Hill patentiert wurde, kam auf mysteriöse Weise ein Jahr vor SARS 1.0. Dave, deutest du an, dass SARS 1.0 nicht von einem Tiermarkt aus Wuhan kam? Deutest du an, dass es vielleicht aus einem Labor an der Universität von North Carolina Chapel Hill kam? Nein, ich deute das nicht an. Ich sage Ihnen, dass das die Tatsachen sind. Wir entwickeln SARS. SARS ist kein natürlich auftretendes Phänomen. Das natürlich auftretende Phänomen nennt man Erkältung. Man nennt es eine grippeähnliche Erkrankung. Man nennt es Magen-Darm-Grippe. Das ist das natürlich auftretende Coronavirus. SARS ist eine von Menschen entwickelte Forschung, die ein Lebenssystemmodell zur Waffe macht, um tatsächlich Menschen anzugreifen. Und sie patentierten es 2002.
Nun, Martin, zu beurteilen, ob dieser Dr. Martin echt ist oder nicht, liegt nicht bei uns. Er hat einige sehr interessante Punkte, die sich auf Fakten gründen. Die Tatsache, dass er so einfach auf so hohen Ebenen spricht, sagt mir, dass es vielleicht einen Grund gibt, warum ihm das erlaubt wird.
Ja.
Er trägt auch einige interessante Ringe.
Aber trotzdem?
Die Informationen da.
Ja.
Was machen die Informationen eigentlich? Die Informationen säen Angst, dass jemand da draußen darauf aus ist, die Menschheit zu vernichten. Und wir müssen uns gegen diesen jemand da draußen schützen. Aber der jemand da draußen ist nie derjenige, der wirklich das Problem ist.
Ja.
Ihnen sind also die Feinde vorne dran egal. Fazit. Sprach er für oder gegen Fauci? Sehr gegen ihn, stimmt's?
Sehr dagegen.
Ich zeige einfach hegelische Dialektik.
So ist es.
So setzt man zwei Geschichten ein, und ob man jetzt dem einen Narrativ oder dem anderen Narrativ glauben wird, das hängt ganz oft von den eigenen Umständen ab. Martin, für mich ist es interessant, dass Dr. Martin auf all diesen illustren Foren sprechen darf. Und ob ich jetzt sein Narrativ abkaufe oder nicht, ist tatsächlich irrelevant. Fakt ist, dass er einige wichtige Punkte anbringt. Aber er sät auch eine gehörige Portion Misstrauen und Angst, dass jemand da draußen uns umbringen möchte. Und dieser jemand ist nicht definiert. Aber da draußen gibt es einen Feind, der einen umbringen möchte. Ist er für oder gegen Fauci?
Dr. Fauci.
Völlig dagegen.
Völlig gegen ihn. Aber auf der anderen Seite wird Dr. Fauci durch die Gemeinschaft der Jesuiten mit hohen Ehren bedacht. Wenn wir jetzt verstehen, dass sie Meister der hegelischen Dialektik sind, wobei gegensätzliche Ansichten in die hitzige Debatte geworfen werden, sodass sie das Denken manipulieren können und dabei gleichzeitig den Verstand so verwirrt halten, dass sie das wirkliche Bild nicht sehen können.
Ja, oder sie hineingesogen werden und auf der Seifenbox stehen, von der wir immer sprechen.
Unsere Ansicht war immer, lehne dich zurück. Sieh dir das Bild an und frage dich, ob es jetzt von links oder von rechts kommt, ob es jetzt extrem ist oder nicht. Wie passt es zum biblischen Bild? Hier hat man einen Artikel. Georgetown nennt Dr. Anthony Fauci einen angesehenen Professor. In seiner Rolle, die als höchste berufliche Ehre der Universität gilt, wird Fauci laut der Universität an der medizinischen und akademischen Ausbildung teilnehmen und mit den Studenten zusammenarbeiten. Wir sind zutiefst geehrt, Dr. Anthony Fauci, einen humanitär und visionär im Bereich globale Gesundheit führenden, engagierten Staatsdiener in Georgetown begrüßen zu können. Also diese Jesuiten. Fast hätte ich gesagt, dass sie mich krank machen. Ich werde es nicht sagen.
I won't say it.
You know what?
Lass uns doch einfach den anderen Teil auch lesen. Dr. Fauci verkörperte die jesuitischen Werte, anderen zu dienen während seiner ganzen Karriere. Und wir sind dankbar, seine Sachkenntnis, starke Führungspersönlichkeit und Hingabe zu haben, um die nächste Generation von Führern anzuleiten.
Weißt du, es hat fast den Anschein, als ob der Mann ein Jesuit mit kurzem Gewand ist.
Okay, erklär uns das doch ein wenig. Was bedeutet das?
Das ist jemand, der inkognito ist, der sich in der Gesellschaft befindet, heiratet und Teil des Ganzen ist.
Ah, es ist also ein wirklicher...
In Wirklichkeit ein richtiger Jesuit.
Ein richtiger Jesuit, ja.
Ich sage nicht, dass es so ist, weil ich es nicht weiß, ob es so ist. Weil diese Dinge so geheim sind, wie könnte ich es da wissen?
Obwohl er sehr eindeutig zugab, die jesuitische Theologie zu befürworten.
Richtig. Wenn er ein solcher Befürworter ist und Georgetown ihn auf diese Weise ehrt, aber Dr. Martin ihn niedermacht und auf einem anderen öffentlichen Forum spricht, dann, nun weißt du was, ich traue keinem von ihnen.
Ja, jetzt musst du auch in Betracht ziehen, dass Robert F. Kennedy zur besten Sendezeit auf Fox News kam und sagte, ja, wenn es dazu käme, würde er Anthony Fauci einsperren. Rand Paul machte weiter, weil derselbe Jesse Waters von Fox News aufdeckte, dass Fauci immer noch Schutz genießt. So wie ein ehemaliger Präsident vom Geheimdienst und so weiter geschützt würde.
Ich sah mir viele dieser Diskussionen an, worin Rand Paul diese Leute wirklich angreift. Und die Antworten sind so ausweichend. Und egal, wessen sie angeklagt werden, nie kommt dabei etwas heraus.
Nein.
Also was mich betrifft, ist das Teil der hegelischen Dialektik.
Genau darauf wollte ich hinaus. Man hat den demokratischen Präsidentschaftskandidaten, man hat den rechten Konservativen, jeder ist an dieser Sache beteiligt, aber es ist Teil der hegelischen Dialektik.
Ja, Teil der hegelischen Dialektik. Fazit ist wieder die Frage, wohin führt es? Und die ultimative Sache, die wir zu zeigen versuchen, ist, wer dahinter steckt. Wer steckt dahinter? Denn diese Leute, die Jesuiten und die Ritter von Malta, sind immer mit von der Partie. Und zwar auf höchsten Führungsebenen. Und niemand schaut darauf, wem sie untertan sind.
Nein.
Dem Tier aus Offenbarung sind sie untertan. Dieses Tier ist ein Kontrollfreak. Dieses Tier hat ein Malzeichen und es ist entschlossen, dass dieses Malzeichen zählt. Denn dieses Malzeichen steht im Gegensatz zu Gottes Malzeichen. Es greift Gottes Autorität an. Und wir müssen eine Wahl treffen. Entweder die Autorität Gottes annehmen, wofür er ein Symbol, nämlich den Sabbat, einsetzt, oder die Autorität der Kirche annehmen, wofür sie ein Symbol einsetzt, ein Mahlzeichen, den Sonntag. Das ist die Wahl, die wir haben. Lasst uns beten.
Lass uns beten.
Himmlischer Vater, die Welt sitzt am Abgrund und keiner scheint es zu wissen. Wir steuern auf den Absturz zu. Die Zeit läuft ab. Wir haben eine Botschaft zu bringen. Hilf uns unbedingt mit dem völligen Engagement der Zuschauer und Zuhörer, das von dir gesteckte Ziel zu erreichen, dass deine Wahrheit für die Endzeit die Welt erreicht. Das ist mein Gebet. In Jesu Namen. Amen.
Amen.